Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Michael Ehlers. Viel Spaß!
Ich bin vom Beruf Coach, mit Leidenschaft coache ich. Und was macht ein Coach? Er sagt dem anderen nicht, was er zu tun hat oder wie etwas geht. Das machen Trainer, das machen Berater, das machen Supervisor, das machen Therapeuten teilweise. Der Coach lässt im anderen entstehen, also in dem Menschen selber, was für ihn wichtig ist, indem er ihn über die Fragen, über die Themen führt, ihm eine Perspektivänderung schenkt und aus der Mehrperspektivität sich natürlich auch eine neue Entscheidungsstruktur für den Klienten ergibt, der dann andere und meistens bessere, klügere Entscheidungen trifft. Ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die dämlich waren und musste dann lernen, weil ich auch als Coach ein Umfeld habe mit Coaches, die, ich bin da sehr dankbar über meine Freunde, dann einfach einen auch mal packen und eine klare und deutliche Rückmeldung geben an einer Stelle, wo sie angebracht ist. Das macht ein guter Freund, ja. Mir fällt es inzwischen sogar leicht, auf Extremisten, Fundamentalisten und Ideologen zuzugehen. Also wenn die mir gegenüberstehen, den Ismus selbst, da kämpfe ich mit harten Bandagen, weil das ein gesellschaftssoziologisches Thema ist, das hart besprochen werden muss. Aber der Einzelne, der da drin ist, ich weiß ja warum. Ich weiß, was bei dem los ist. Und ich weiß es besser als er. Ich durfte es erforschen. So, und dann kann ich doch ein Herz für den entwickeln.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Michael wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo und Grüße aus Bamberg zurück.
Heute mal in Bamberg, sehr schön. Ja. Dich erwischt man wahrscheinlich immer woanders, ne?
Ja.
Ist wahrscheinlich so.
Das ist so. 165 Hotelübernachtungen sind normal. Dieses Jahr wird's mehr.
Oh, wow. Vor einem Jahr haben wir gesprochen, also vor fast einem Jahr, also im Frühjahr 25 warst du hier zu Gast im Podcast. Da warst du gerade in Dubai.
Ja, da fliege ich am Samstag wieder hin.
Da ist es ein bisschen wärmer, ne? Bisschen angenehmer.
Jetzt ist es ja angenehm. Hinter mir ist alles weiß und voller Schnee und die Sonne strahlt. Also tatsächlich schön. Ich fahre von der Sonne in die Sonne, aber 30 Grad Unterschied, ja.
Also wer mag, kann auch nochmal in die Folge reinhören, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben. Da geht es nämlich sehr auch um die Story von Michael, wie du eigentlich auch aus Schleswig-Holstein bis nach Dubai gekommen bist und warum du unterwegs bist. Also das ganze Business-Thema, was du aufgebaut hast, haben wir da ja so ein bisschen beleuchtet. Heute wollen wir auch nochmal so ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, in der ja auch viele Führungskräfte gerade drin sind, die sich fragen, wie setze ich denn jetzt auch all das, was der Michael in seinen Kolumnen sagt, was er in seinen vielen Videos auf Social Media sagt, wie setze ich das denn um? Da habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Aber erstmal lassen wir die Leute doch mal erfahren, wer du bist, für die, die dich nicht kennen. Was sagst du denen? Wer bist du? Was machst du?
Bekannt bin ich als Rhetoriktrainer. Ich habe 9 Bücher veröffentlicht zum Thema Kommunikation und Rhetorik. Ich bin seit 3 Jahrzehnten Rhetoriktrainer, als Vollprofi Dozent an den St. Gallner Managementschulen, Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen für Rhetorik und Multiunternehmer, Coach mit Leidenschaft. Am liebsten arbeite ich am und mit Menschen. Influencer bin ich inzwischen auch, also Millionen Reichweite auf Instagram alleine und habe viel Spaß an der Kommunikation, will immer vorleben, worüber ich auch spreche und bin mit dem Kopf sehr weit in der Zukunft, war der erste Trainer, der Virtual Reality eingesetzt hat im Seminar, Forscher an der Universität Maastricht zum Einsatz von Psychedelika in Coaching-Prozessen und mache viele, viele wilde Dinge. Das
ich erinnere
ist die Kurzform. Verheiratet, 2 Töchter.
Ja genau, wir sind ja beide Mädchen-Papas.
Ja. Genau.
Und du bräuchtest eigentlich auch noch ein eigenes Podcast-Format, Michael. Du hast so viele Themen, die du bewegst, aber da ist der Tag irgendwann am Ende, ne?
Ja, ich habe ja einen Podcast 2008, aber der nicht jetzt brach, weil wir keine Möglichkeiten und Zeiten finden, das zu machen, weil andere Projekte gerade einfach priorisiert sind. Und schau mal, ich habe einen Kanal, insbesondere mit Instagram, der so gut funktioniert, wo so viel Interaktion ist. Ja, es ist ein verkürzter Kanal, aber über den verkürzten Kanal werden die Leute natürlich auch aufmerksam auf meine Artikelserie im Fokus beispielsweise. Und dadurch kann ich dann auch Tiefe vermitteln. Oder LinkedIn-Artikel, die sind noch tiefer. Auch die werden dort natürlich vermittelt. Also habe ich da meinen Kanal gefunden zurzeit und bin happy und es reicht einfach. Hm. Ja. Und Fernsehen war ja auch noch.
Ja, was machst du nicht? Was machst du eigentlich nicht? Gibt es dann Sachen, die du ablehnst, weil du sagst, das ist nicht mein Spielfeld?
Ja, also mein Marketing ist so denke ich, polarisierend, dass A, viele Kundengruppen, die Täuscher und Trickser, die werden mit mir nicht glücklich. Die kommen gar nicht erst zu mir. Und tatsächlich ist es auch so, ich muss nichts ablehnen. Die zu mir kommen, kommen schon mit dem richtigen Mindset. Und die anderen lehnt, also da ist meine Kommunikation zu klar, die kommen nicht zu mir. Mhm. Und deswegen muss ich nichts ablehnen. Nö, muss ich nicht.
Wer dir folgt, unter anderem auf Instagram, der sieht auch eine Entwicklung bei dir. Da haben wir letztes Mal auch ein bisschen schon drüber gesprochen.
Ja.
Ich erinnere mich, du erzähltest, dass du auch immer mehr in deiner Kommunikation nach außen so sein willst, wie du im Gespräch bist mit Leuten, mit denen du in einem entspannten Setting sitzt, ja, die dir das auch gespiegelt haben, gesagt haben, Mensch, Michael, so wie du bist, so locker, so klar, humorvoll, so wollen wir dich eben auch auf Social Media und überall erleben. Das heißt, wer sich mit seiner eigenen Kommunikation beschäftigt, der macht unweigerlich eine Entwicklung durch.
Ja.
Was würdest du sagen, wie hast du dich denn in deiner Kommunikation in deinen 20, 30 Jahren entwickelt und was hast du darüber gelernt, was du auch teilen kannst?
Große Frage, erscheint ein 600-seitiges Buch drüber, an dem ich bereits schreibe. Und jetzt packe ich die 600 Seiten in eine kurze Geschichte. Die Kommunikation hat sich massiv verändert. Das merkt jeder und spürt jeder. Nicht jeder kann benennen, was sich verändert hat. Aber schau mal, wir alle nahezu sind heute an Dopaminschleudern hängend, wie beispielsweise Instagram und TikTok und YouTube. Wir sind in den sozialen Netzwerken unterwegs. Auch die Tageszeitungen haben mit ihrer Art, wie sie Nachrichten kommunizieren, mit Clickbaiting-Formaten, die ja auch nichts anderes sind als Dopaminschleudern. Also eine Headline muss mich triggern. Ja, Katastrophe in der deutschen Wirtschaft, folgende drei Punkte muss jede Führungskraft wissen. Kannst du nicht wegklickern. Ja, da ist Angst getriggert und dann liest du, ach, ist ja gar nicht so schlimm, hast einen Dopamineinschluss und bist jetzt aber trotzdem interessiert, weil das Subhead dich gefangen hat in dem Text. Und die müssen heute in diesem Zeitalter, wo wir nicht mehr drei Fernsehsender und zwei Magazine und eine Tageszeitung haben, sondern 1 Million Sender quasi jede Minute, kämpft jeder um Aufmerksamkeit. Und jetzt ist was Spannendes passiert, nämlich die Influencer sind in unser Leben gekommen und wir haben die alle belacht, diese jungen Leute. Am Anfang waren das Mädchen, die einfach einen hübschen Körper hatten und Bikini-Fotos auf Instagram geteilt hatten. Auf Instagram gibt es heute keine Fotos mehr. Da gibt es eigentlich nur noch Videocontent, der funktioniert zumindest. Da fingen die also auf einmal an zu quatschen. Leute, die keine Ahnung hatten von irgendwelchen Themen, fingen an, über Themen zu quatschen und haben sich auf Themen spezialisiert und haben sich, oh Wunder, eine riesige Reichweite aufgebaut. Die entscheidende Frage ist, warum? Und wenn wir die nicht ehrlich beantworten, warum die Leute erfolgreich sind, die als Influencer in den sozialen Netzwerken agieren, dann werden wir nie zu dem Ergebnis kommen und erkennen können, was für ein Change gerade stattfindet. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, das ist der YouTuber Rezo. Kennst du den mit den blauen Haaren? Er ist ja sehr berühmt geworden, weil er auch in den Medien damals, in den Normalmedien auftauchte. Meine Tochter, 19 Jahre alt, schaut den regelmäßig und ich reg mich ein bisschen auf, weil der plappert Müll. Inhaltlich. Und dann frage ich sie, warum guckst du dir den an? Ja, das ist cool. Und wenn ich jetzt hinschaue und mich neben meine Tochter setze und einfach nur zuhöre, dann bin ich nach 3, 4, 5 Minuten von seinem Äußeren, was mich erstmal verwirrt, andere Generation, sein Plapperstil, der mich sehr an meine Tochter erinnert, wen wundert's? Nachdem ich das überwunden habe, denke ich auf einmal, das ist ein Typ. Was für ein Typ? Und der ist klug. Und der plappert wie in der Mund. Also ich nenne sowas eine Authentizitätsbombe. Der Typ ist durch und durch authentisch. Der spielt nichts, der will nichts sein, der ist. Und damit sind wir beim Thema. Die klassische Rhetorik, wie ich sie 3 Jahrzehnte geschult habe, kann ich heute nicht mehr schulen. Sie wird noch 20 Jahre weiter geschult von Kolleginnen und Kollegen. Aber die Zeit der Schauspielerei ist endgültig vorbei. Endgültig. Die Leute merken heute, wenn jemand auf die Bühne geht und etwas spielt, was er nicht ist. Die haben es früher nicht gemerkt. Ich brauchte nur Sicherheit ausstrahlen und die haben gesagt, boah, da hat was auf dem Kasten. Inhaltlich kann das totaler Müll sein. Aber ich brauchte nur Sicherheit ausstrahlen, fester Stand, klarer Blickkontakt, Gestik in den neutralen bis offenen Bereich, Handflächen oben, kurzer Satzbau, kurze Sätze, Satzzeichen hörbar machen, beim Punkt runtermodulieren, bei der Frage hochmodulieren. All diese Dinge. Einfach mal reintrainiert in einem Rhetoriktraining, sicherer Auftritt. Und diese Selbstsicherheit impliziert bei jemandem, der nicht sicher ist in der Persönlichkeit oder nicht sicher ist fachlich, dass da jemand ist, der sicher ist. Und jetzt suche ich dort die Sicherheit. Jetzt fange ich an, jeden Mist zu glauben und alles abzukaufen. Funktioniert in der Politik, im Marketing und funktionierte auch jahrelang in der Führung. Die Zeit ist vorbei. Natürlich gibt es immer noch Firmenstrukturen, die so stark hierarchisch sind, gerade in der Konzernebene, auch wenn viel versucht wird, dort aufzubrechen. Krankenhäuser noch ganz schlimm, Verwaltung immer noch schlimm. Im Großteil gibt es auch schon Verbesserungen, wo diese Muster nach wie vor funktionieren und auch noch funktionieren werden, bis unsere Generation längst in Rente ist. Allerdings in der Welt, wo wir Produktivität brauchen, wo wir Zufriedenheit brauchen und wollen, wir brauchen sie, um gesund und lange arbeiten zu können. Wir müssen Glück produzieren, wir brauchen Sinn in unserem Leben, werden diese Führungskräfte in den Firmen, die wirklich geil sind, nicht mehr überleben können. Pure Authentizität ist das Einzige, was in Zukunft noch wirkt. Und genau dahin geht die Rhetorik der Zukunft. Sie beginnt nicht mehr bei rhetorischen Werkzeugen und hört dort auch nicht auf. Sie sind immer noch ein Teil der Ausbildung, natürlich. Weil es Situationen gibt, wo ich mich setteln muss, wo ich mich in einen Zustand bringen muss. Und dort sind all diese Werkzeuge nach wie vor wirkungsvoll. Nur, wie gestalte ich einen Einstieg? Wie schließe ich? Wie mache ich die Dramaturgie? Wie gehe ich mit Stärken-Schwächen-Profilen um? Alles das hat sich massiv verändert. Und wo können wir das lernen? Bei den Leuten, die die höchste Reichweite produzieren in den sozialen Netzwerken. Denn wer sich auf der Dopaminschleuder durchsetzt, der ist authentisch.
Und das haben wir in den letzten Jahren dann auch gesehen, dass Corporate Influencer-Programme gestartet wurden. Das wurde ja ein richtiger Hype, sodass man gesagt hat, also das, was in dieser Influencer-Szene passiert, das können wir doch eigentlich auch im Business machen. Das war oft sehr cringe, um auch mal wieder in die Jugendsprache so ein bisschen
zu dürfen.
Obwohl meine Kinder, glaube ich, gar nicht mehr cringe sagen. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder out.
Ja.
Aber ja, man hat dann also versucht, sich cool darzustellen im Rahmen der eigenen Company. Es war dann aber oft gar nicht cool, sondern sehr künstlich und nicht glaubwürdig.
Ja.
Wie hast du dieses ganze Corporate Influencer-Ding verfolgt?
Ich habe mich kaputt gelacht. Weil, ja, natürlich. Was machen die Leute? Sie nehmen einen Begriff, der gerade irgendwie sexy ist und in ist und nach was Modernem klingt und sagt, wir machen jetzt was Modernes. Aber am Ende machen sie das mit den Fähnchen, um den guten Jungfernband-Spot, Werbespot mit der Sparkasse mal aufzugreifen.
Ja.
Wenn ich Arbeitsmuster habe, die ich über Jahre etabliert habe, mit denen ich vorgehe, dann werde ich ja nicht von heute auf morgen die Muster verändern, nur weil ich einen anderen Namen draufklatsche. Wie viele Firmen sind heute, wie nennt man das? Agile oder agil? Was ich da auch schon für Begrifflichkeiten gehört habe. Und ich gucke in die Struktur rein und sage, geiles Programm. Und am Alltag ändert sich nichts, weil ihr immer noch dieselben Vögel seid.
Ja.
Weil ihr immer noch in demselben Müll seid, in dem ihr vorher seid. Und keiner die Eier hat, wirklich etwas zu verändern, was auch auf der Verhaltensebene für Veränderung sorgt, dauerhaft. Es wird an der Struktur gebastelt. Aber das ist der falsche Weg. Das ist die alte Rhetorik. Ich bastel am Außen.
Ja.
Mach da die richtige Kleidung, den richtigen Auftritt, den richtigen Sprachstil. Nehm dem alles das, was echt ist, alles Authentische, alles Schwache, nehme ich dieser Person komplett weg und habe es eine Figur nach vorne gestellt. Ja, hat jahrelang funktioniert jetzt nicht mehr. Also, alles beginnt tatsächlich natürlich in einem selbst mit dem Mindset. So hat meine Transformation stattgefunden, die sichtbar ist, die hörbar ist, weiß ich, kriege ich ja zurückgemeldet. Und so muss die Transformation von jedem anderen stattfinden. Ich bin vom Beruf Coach, mit Leidenschaft coache ich. Und was macht ein Coach? Er sagt dem anderen nicht, was er zu tun hat oder wie etwas geht. Das machen Trainer, das machen Berater, das machen Supervisor, das machen Therapeuten teilweise, aber auch nur teilweise. Der Coach lässt im anderen entstehen, also in dem Menschen selber, was für ihn wichtig ist, indem er ihn über die Fragen, über die Themen führt, ihm eine Perspektivänderung schenkt und aus der Mehrperspektivität sich natürlich auch eine neue Entscheidungsstruktur für den Klienten ergibt, der dann andere und meistens bessere, klügere Entscheidungen trifft. Nur der erste Weg ist der schmerzhafte, den wir immer gehen müssen. Ich muss mich dieser verdammten Frage stellen und da ist unglaublich viel drin, wo wir wissen, dass es wehtun wird. Wer zum Gott bin ich?
Ja.
Wer bin ich? Und da haben wir ganz viel über die Genetik mitgekriegt. 80% der Persönlichkeit ist genetisch. Zack, bei der Geburt einfach im System. Wenn wir jetzt keine brutalen Eltern haben, sondern einigermaßen gesund und geliebt aufwachsen, entwickeln wir im 27. Lebensmonat eine intrapersonale Persönlichkeit, ein eigenes Ich. Menschen, die da gestört sind, wie beispielsweise diagnostiziert von den Citizen Therapists Donald Trump, ein pathologischer Narzisst, schwere Persönlichkeitsstörung, hat das nicht. Der wacht jeden Morgen auf und weiß eigentlich nicht, wer er ist und stellt jetzt eine Kunstfigur in seinem Kopf her, ein Foto, und das ist der größte Präsident aller Zeiten. Und muss jetzt Menschen um sich herum manipulieren, die ihm immer erzählen, wie großartig er ist, damit dieses Bild dann auch in ihm kongruent ist. Menschen, die dagegen sind, die wird er brutal zerstören. Und manche kennen das von zu Hause, wenn sie mit Narzissten verheiratet sind, ist eine böse Persönlichkeitskrankheit. Achtung, nicht jeder Narzisst ist pathologisch, viele sind co-abhängig und heil- und therapierbar, Donald Trump nicht. Weil die intrapersonale Persönlichkeit nicht da ist. Vom 26., 27. Monat bis zum 5. Lebensjahr ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und ab dem 5. Lebensjahr schleppe ich das ganze Ding mit mir mit. Und jetzt gibt es Eigenschaften, die sind dienlich für bestimmte Dinge und Situationen und nicht dienlich für andere Situationen. Und das muss ich einfach nur wissen. Und auf einmal macht Spaß. Und ich kann mit mir selbst umgehen und Ja zu mir selbst sagen. Beispiel, ich bin ein miserabler Kaufmann, weil in meiner Persönlichkeit alles drin ist, was gegen einen guten, vorausschauenden, risikobewussten Kaufmann spricht. Ich habe aber jahrelang versucht, ein guter Kaufmann zu sein. Schließlich bin ich ja ein Geschäftsführer, Inhaber einer inzwischen mehrerer GmbHs. Und das geht nicht, ohne guter Kaufmann zu sein. Und ich habe es versucht und ich habe Seminare besucht. Aber was ist denn in mir entstanden, als ich, der gar keine Persönlichkeit dafür hat, ein guter Kaufmann zu sein, versucht habe, ein guter Kaufmann zu sein? Das kann sich ja jeder Hörer jetzt mal fragen, jede Hörerin. Was entsteht in einem, wenn ich etwas versuche zu sein, was ich gar nicht bin?
Ja, Stress.
Psychologisch ist es die kognitive Dissonanz. Erwartungshaltung und Realität treffen aufeinander und sind nicht kongruent. Die kognitive Dissonanz löst immer Frust aus. Im Menschen gibt es einen Trieb, der dafür da ist, Frust abzubauen. Dieser Trieb heißt Aggression. Diese Aggression kann sich jetzt in zwei Richtungen entfalten. Das eine ist nach außen. Weil wir in einer humanitären Gesellschaft groß geworden sind, in der der gute Freiherr von Knigge, Baron Knigge, 1788 das kanonische Werk über den Umgang mit Menschen geschrieben hat, wie wir in einer Gesellschaft, in der wir uns alle wertschätzen und den Menschen als Wert wahrnehmen, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen, haben wir Regeln geschaffen, eine sogenannte Kultur geschaffen. Und zu dieser Kultur gehört, wenn mir deine Fresse nicht passt, Gabriel, kann ich dir nicht einfach eins aufs Maul hauen in aller Öffentlichkeit. Dann werde ich gesellschaftlich geächtet. Also die Aggression nach außen richten, kann ich unter Stress in der Firma an einen Unterstellten, das ist kein Problem, das ist Kultur, Firmenkultur, ich kann den ja hier mal im Flur zusammenfalten, sogar vor anderen, passiert tagtäglich, haben wir genügend Systeme, wo es immer noch so ist, da ist die Aggression raus und mir geht's hier oben wieder gut. Dafür ist der Trieb ja da, den Frust zu lösen. Den kognitiven Widerstand, die kognitive Dissoziation aufzulösen. Nur, die meisten Menschen richten die Aggression gegen sich selbst. Und jetzt findet natürlich ein Prozess statt. Wenn ich den nicht durchblicke und jahrelang gehe, das ist eben selbstzerstörerisch. Hm. Und als Mensch, der das Glück hat, dass ich mich seit Jahrzehnten mit nichts anderem beschäftige, als den Menschen, die mir gegenüberstehen, um ihnen zu helfen, mehr sie selbst zu sein, mehr Glück in ihr Leben zu ziehen, mehr Freude zu haben, mehr Sinn in sich selbst und in dem, was sie tun, zu entdecken, besser zu kommunizieren und durch Kommunikation auch eine bessere Welt um sich herum zu schaffen, sehe ich heute natürlich, wenn ein Mensch vor mir steht, was in dem los ist. Und dann sehe ich, wie sie versuchen, mir etwas vorzuspielen, was da gar nicht ist.
Ja.
Und dann verurteile ich sie aber nicht, weil mein Leben sah doch ganz genauso aus. Wie kann ich denn jemanden verurteilen, wenn ich selber so ein Speaker-Darsteller über, nennen wir es beim Namen, Jahrzehnte war, der co-abhängig, narzisstisch den großen Gurus hinterhergelaufen ist und gesagt hat, oh, das will ich auch mal. Weil er dachte, diese Figur dachte, da drin ist das Glück. Aber dann irgendwann im Leben, als er alles erreicht hat, festgestellt hat, das ist ein totaler Quatsch. Was hat das denn jetzt gebracht? Nichts. Und dann bin ich dankbar, dass das Social-Media-Thema so massiv in meinem Leben kam und ich die Gelegenheit hatte, im Selbstcoaching mal auf mich selbst zu blicken und mich zu fragen, wenn ich doch jetzt alles erreicht habe, Und der Volkswirt uns doch da draußen erzählt, dass das doch das Ziel erreichen, doch das Ziel ist, aus dem dann Glück entstehen muss, was völliger Quatsch ist, weil Glück ist immer nur ein Moment. Dann muss da doch noch was sein, was fehlt. Und da hat dann meine Transformation stattgefunden. Mhm. Und für die war sehr schmerzhaft, hat richtig wehgetan, richtig. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass sie stattgefunden hat.
In der Arbeitswelt erleben wir aber immer wieder und immer noch, dass Führungskräfte nicht nur in der Kommunikation nach außen, sondern auch nach innen in die Teams hinein Rollen ausfüllen wollen, von denen sie glauben, dass sie ausfüllen müssen.
Genau.
Und jetzt bricht das, hoffe ich, so ein bisschen auf, dass diese Fragen immer mehr kommen, dass man sich fragt, wofür stehe ich eigentlich? Ja, was ist mir wichtig? Wer bin ich? Und nur dann kann ich ja glaubwürdig sein, wenn ich das eben auch kommuniziere nach innen wie nach außen.
Ja, dazu ist aber etwas nötig.
Ja.
Das Fundament muss stimmen und das Fundament ist dieses wirklich bedingungslose Ja zu mir selbst. Weil jeder Mensch, der egal ob er auch neurodivergent gestört ist, wie zum Beispiel ich, ADHS, aber solange keine pathologische Störung vorliegt, wie bei pathologischen Narzissten, pathologischen Lügnern, was auch seine Gründe hat, Psychopathen, die ja eine Minigruppe zum Glück noch in der Gesellschaft sind. Also mini, mini, mini. Bei allen anderen Menschen ist es im Grunde genommen wirklich einfach einen Prozess zu gehen, an deren Ende ich sagen kann, Mann, ich bin echt eine geile Mutti, ich bin echt ein geiler Typ, weil ich bin, wie ich bin. Und das hat alles seine Gründe. Für manche habe ich mitgesteuert. Die Masse allerdings habe ich genetisch mitbekommen, über Erziehung und Kultur als Glaubenssätze in meinen Kopf gepflanzt bekommen. Und jetzt, wo ich das weiß und weiß, wo ich stehe, jetzt kann ich auch eine Entwicklung eingehen, indem ich mich entwickle, indem ich das tatsächliche Ich entwickle. Das ist Entwicklung. Nicht etwas mache, was nicht ist, sondern nur immer dieser Weg zu sich selbst, diesen weiter konsequent gehe, der immer mit Glück, Zufriedenheit und jetzt kommt was ganz Wichtiges, allerhöchster Resilienz verbunden ist. Also Widerstandsfähigkeit für stressige Situationen, die wir haben und die kommen und ja noch stärker kommen werden. Es gibt keine Alternative dazu. Dieses konsequente Ja zum Menschen beginnt ja beim Ja zu sich selbst. Selbstliebe. Großes Wort.
Kennst du noch den alten Song von den Prinzen, Du musst ein Schwein sein in dieser Welt? Ich frage mich, ob viele das immer noch unterschreiben würden. Ich habe zumindest, wann war das, in den 90ern, als der Song rauskam, haben ja viele gesagt, ja, genau so ist es ja irgendwie und fanden es gleichzeitig blöd. Glaubst du, dass das immer noch so ist, dass dieses Schweinsein in der Berufswelt, in der Arbeitswelt belohnt wird, dass man wirklich ein Schwein sein muss im Sinne von, ich verstell mich, ich bin künstlich in diesen Rollen, um Karriere zu machen? Oder glaubst du, dass das gar nicht mehr so ist?
Also ich weiß, dass Donald Trump von der Mehrheit der Amerikaner gewählt wurde.
Ja.
Und dieser Mensch ist Abschau. Ein Schwein. Macht Menschen klein, lacht über Behinderte. Jetzt jagt er eine SA mit ICE durch die USA, die in Minneapolis einfach mal zwei Leute niederschießen. Einer Frau wird in den Kopf geschossen. Wir haben alle die Bilder gesehen.
Ja.
Und das kann natürlich auch frustrieren. Gerade uns Deutsche sollte das doch eigentlich massiv frustrieren, wenn wir in unsere Geschichtsbücher gucken und sehen, dass die Abläufe, die dort gerade stattfinden, eins zu eins dieselben sind wie die wir zwischen 33 und 45 mit der SA in Deutschland hatten. Also die haben jetzt andere Klamotten, aber komm. Putin ist ja auch mal gewählt worden, bevor er Diktator wurde. Ungarn, es zieht sich ja durch. Schwache Menschen, die genau diesen Weg nicht gehen, weil sie nicht die Eier haben. Egal ob Eierstöcke oder baumelnd. Schwache Menschen, die es nicht können, den Weg zu sich zu gehen, orientieren sich an vermeintlicher Stärke. Und das ist ein psychologisches Phänomen, das ist untersucht, das ist bewiesen, das ist ja, ich schmeiß das jetzt nicht hier rein, das leuchtet doch auch jedem ein.
Ja.
Und diese schwachen Menschen freuen sich, wenn ein starker Führer kommt, der sagt, wo es lang geht. Und da die Politik der Anständigen, die Humanitären, die unseren humanen Grundgedanken, die uns so viel geschenkt haben an Wohlstand und Frieden und einen gesellschaftlichen Aufbau, der so viel möglich gemacht hat, die haben irgendwann, das ist schon leider lange her, vergessen, dass Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit Werte sind, für die wir jeden Tag kämpfen müssen in der Gesellschaft. Jeder Einzelne muss für die Überzeugung kämpfen, in sich, in anderen. Aber was haben wir gemacht? Wir sind, weil wir es hatten und es uns zu gut ging, alles auch erklärbar, haben wir es uns gut gehen lassen und haben uns andere Felder gesucht, in denen wir unsere Energie reinbringen und nicht selten gefunden in Ideologie, Fundamentalismus und Extremismus. Ideologie, Fundamentalismus und Extremismus, das ist die dunkle Triade der Kommunikation. Das sind Menschen, wo Fakten nicht mehr zählen, weil die Ideologie, der Fundamentalismus oder der Extremismus zum Teil ihrer Persönlichkeit geworden sind. Wenn ein Fakt gegen die Ideologie spricht, ich habe neulich was ganz Spannendes gehört, dass es eine Studie gibt, dass die Ozeane weit mehr CO2 schlucken und verarbeiten, gesund, als bisher bekannt wurde. Und dass diese einzelne Studie die komplette Klimadiskussion auf den Kopf stellt.
Aha.
So, und jetzt stell dir mal vor, ne, nicht mein Thema, aber wir stellen uns einfach mal vor, das stimmt. Was machen denn jetzt die ganzen Klimaaktivisten? Wenn jetzt auf einmal etwas, was eh nicht vorhersehbar ist, weil Klima ist komplex und kompliziert und es gibt keinen Wissenschaftler, der ein komplexes und kompliziertes System vorberechnen kann, geht nicht. Ich verweise auf die Schmetterlingstheorie, ja. Schaut mal in die Wissenschaft rein, da ist alles, wie ist das eigentlich erstanden mit einem Computer, der immer dasselbe berechnet hat, weil es kam jedes Mal was anderes raus und der Wissenschaftler sagt, wie kann denn das sein? Und hat dann festgestellt, dass die Kommastellen hinter der Zahl entscheidend sind und der Rechner irgendwann dort ausfällt und durch die Komplexität der Rechnung dann eben anfängt zu halluzinieren, eigene Systeme zu entwickeln. Und somit kam es dann zu diesem Bild, das wir alle kennen, ein Schmetterlingsflügelschlag in Brasilien kann einen Orkan in Indien auslösen. So, das ist die Schmetterlingstheorie. Und diese, seitdem wir das wissen, wissen wir, dass komplexe und komplizierte Systeme nicht berechenbar sind. Es stellen sich aber Wissenschaftler hin und sagen, das ist so. Das ist de facto wissenschaftlich bewiesen falsch. Und erklär das mal einem Ideologen, der aber davon überzeugt ist, sich auf die Straße geklebt hat und jahrelang sagt, nein, das ist so und wir müssen da was tun. Es ist immer gut, dass was sie tun, ist ja gut. Es ist immer gut, was für die Umwelt zu tun. Hallo, dagegen spricht doch nichts. Nur die Konsequenz der Umsetzung, dieses Vorschreibende, dieses Absolute,
das Vehemente,
völliger, und Menschen spüren das. Und jetzt passiert etwas. Die spüren das auf allen Intelligenzebenen. Ja, ob wir jetzt zu den Minderintelligenten 75 bis 90 gehören, dann zu den durchschnittlich Intelligenten 90 bis 110 oder zu den höheren Klassen. Intelligenz, neurowissenschaftlich beschrieben, ist nur Lösungsgeschwindigkeit. Wie funktioniert der biochemische Apparat hier zwischen meinen Ohren, dass mein Gehirn in der Lage ist, aus einem Problem eine Lösung abzuleiten? So, in allen Intelligenzgruppen spüren wir auf emotionaler Ebene, da stimmt doch was nicht. Und jetzt gibt's keine Humanisten, die sich hinstellen und die Fähigkeiten haben, die kommunikativen Fähigkeiten, den Leuten zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir uns, dass wir es aushalten müssen, verdammt nochmal, dass es Meinung A gibt und Meinung B gibt und dass wir die Meinung gegeneinander antreten lassen. Und wenn ich eine Meinung vertrete, ist das meine Meinung, aber das bin doch nicht ich. Wenn ich mich aber einer Ideologie, einem Fundamentalismus oder einem Extremismus unterordne, dann werde ich zum Ideologen, zum Fundamentalisten und zum Extremisten. Und jedes Argument, selbst ein Fakt gegen das, ist dann fühlt sich an wie ein Angriff gegen mich selbst.
Ja, das haben wir ja gerade erlebt, gesellschaftlich. Zuletzt, darüber hast du ja auch gerade deine letzte Fokuskolumne geschrieben. Es ist eigentlich schlimm, dass wir uns nur noch bestätigen und dass wir irgendwie unsere Position so zementiert haben, dass wir gar nicht mehr dialogfähig oft sind. Das war ja in der Corona-Pandemie auch das Problem, dass dann Familien auseinandergingen, weil es einfach nicht mehr möglich war. Also ich wünsche mir auch mehr We Agree to Disagree. Das würde ich mir wünschen.
Ja, Mann, das sind wir. Und weißt du, wenn du die Regeln kennst und ein stabiler Mensch bist, es macht doch Spaß. Also, dass die Leute lachen in meinen Seminaren, wenn wir die Übungen machen, wo wir argumentieren, wo wir Pro- und Contra-Runden spielen, Debatten spielen, Konferenzen spielen, die immer eskalieren, weil ein Trainer im Raum ist, der das steuert. Da laufen Tränen vor Lachen, weil wir in die Dialektik des gehen. Die Dialektik des Denken ist das Herbeiziehen mehrerer Perspektiven. Die rhetorische Dialektik ist, dass ich mehrere Perspektiven denken kann und auch ausformulieren kann. Und das ist in Konferenzen, in Debatten wahnsinnig wichtig. Und auf einmal wird es ein Sport. Und dann gehen sich zwei Leute argumentativ an den Hals. Und so sieht's von außen aus. Und dann ist man fertig und dann High Five, ey. Hut ab, das hast du stark gemacht. Wow, auf das war ich nicht vorbereitet. Klasse, das nächste Mal weiß ich, wie du agierst. Da warte mal ab. Und da passiert, das ist ein Spaß. Und jetzt, wenn wir das alle tun würden und die Bildung, auch Schule, Universität, endlich mal loslässt von Ideologie, Fundamental, da sind ja viele von diesen Leuten zu Hause, nennen wir es beim Namen.
Ja.
Ja, wenn dort mal wieder die Debatte in England, Australien, in Amerika, in den Schulen gibt's keine Schule ohne Debattierklasse. Bei uns ist das eine Seltenheit.
Ja.
Ja, wenn das mal wieder als Sport in die Gesellschaft kommt, was wird denn passieren? Dass dieses intelligente System zwischen unseren Ohren Lösungen produziert auf Fragestellungen, das können wir in jeder Intelligenzstufe, nur die Geschwindigkeit ist dann anders. Und es dann, wenn wir debattieren, einen Wettbewerb der Lösungen gibt.
Ja.
Und jetzt ist doch die einzige Frage eigentlich, braucht diese Welt dann überhaupt Lösungen? Und dann ist die richtige Frage dahinter, haben wir Probleme?
Wovon hast du dich schon überzeugen lassen? Wo hast du mal deine Meinung geändert?
Als erstes zu mir selbst. Das ist ja der schwierigste Prozess. Der tut höllisch weh, Gabriel, höllisch. Ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die dämlich waren, und musste dann lernen, weil ich auch als Coach ein Umfeld habe mit Coaches, die, ich bin da sehr dankbar über meine Freunde, dann einfach einen auch mal packen und eine klare und deutliche Rückmeldung geben an einer Stelle, wo sie angebracht ist. Das macht ein guter Freund, ja.
Sag mal, geht's noch, Michael?
Ja, sag mal, geht's. Da hast du noch alle Latten an. Mein bester Freund hat es klüger gemacht. Ich habe auf Social Media einen ziemlichen Unsinn gepostet und war da wirklich nahezu fremdgesteuert unterwegs. Und mein bester Freund seit Jahrzehnten, Klaus, liebe Grüße, ruft mich an, ganz normaler Freundestalk, so fängt das an, ist auch so ein bäriger, ruhiger Typ. Und dann sagt er an irgendeiner Stelle, du, ich habe mal ein Buch gelesen über Social Media, da stand drin, war übrigens von einem geilen Autor, da stand drin, man soll immer nur das auf Social Media posten, was auch morgen in der Zeitung als auf der Titelseite stehen kann. Das Buch ist mein erstes Buch, es heißt Kommunikationsrevolution Social Media. und ich dachte, oh. So, und dieser Spiegel hat gereicht, dass ich dieses Posting gelöscht habe und runtergenommen habe. Und dann begann ein Weg, dass ich gesagt habe, Moment, wie bin ich, also erstmal muss ich aus dieser Situation rauskommen und dann muss ich mich mal fragen, wie bin ich da überhaupt reingekommen? Und das kannst du nicht alleine. Da kommst du alleine nicht hin. Da nimmst du idealerweise einen verdammt guten Coach oder Therapeuten, der dich dort begleitet. Ich hatte beides, weil es mir wichtig war. Und ich muss ja als Coach selber funktionieren, damit ich andere coachen kann. Das ist zumindest, ich muss nicht immer alles richtig machen, das ist Quatsch. Aber ich muss ja funktionieren. Und ich habe in dieser Phase nicht funktioniert. Und dieser Therapeut hat mir meinen eigenen völlig, also da ist viel auch im Außen passiert. Und es ist das Leichteste, dass ich sagen kann, ja, weil die, deswegen habe ich ja. Und ich wurde gesteuert und ich wurde manipuliert und so. Nein, ich war manipulierbar, weil ich einiges über mich nicht wusste. Und diese Reise musste ich antreten und den Schmerz zulassen. Und vor dem kannst du nicht weglaufen. Dann musst du halt auch mal durch und das tut wirklich weh. Nur der Augenblick dahinter, der ist halt schön. Der ist sehr schön, weil er ist sehr, sehr befreiend. Und dann kannst du klügere Entscheidungen treffen. Und das war nicht leicht für die, die damit mehr gearbeitet haben, mit so einem rhetorisch fundierten Typen zu arbeiten, der ja auch Werkzeuge hat, um sich aus unangenehmen Situationen rauszulamentieren. Und ich habe, weil ich mache das beruflich, hallo, ich habe natürlich ein Werkzeug mehr in meinem Werkzeugkoffer als jemand, der sich nur nebenberuflich und in Weiterbildung mit Rhetorik beschäftigt. Ich mache ja nichts anderes von morgens bis abends.
Ja.
So, Also das war auch für die nicht leicht, aber ich habe es versucht, aber die haben mich nicht rausgelassen. Und dann fließen halt Tränen, dann tut's halt weh. Nur dahinter weißt du dann, wo du stehst, du weißt warum, du kannst dir alles erklären und daraus heraus, aus dieser Erkenntnis, dann neue und klügere Entscheidungen treffen. Und jetzt ganz ehrlich, Führungskräfte sind ja auch Coaches. Das, was ich beschreibe, was mir wichtig ist als Coach, gilt ja für jede Führungskraft. Die Vorbilddiskussion führen wir falsch, wir führen sie statisch. Ein Vorbild ist ein Vorbild, wenn er pünktlich kommt und so weiter. Das ist an bestimmten Situationen auch richtig. Aber tatsächlich geht es darum, ist da jemand, der aufgeräumt ist mit sich selbst und wegen dieser Aufgeräumtheit authentisch kommuniziert. Und aus dieser aufgeräumten, authentischen Kommunikation entsteht jetzt etwas, nämlich ein Resonanzraum. Und in diesem Resonanzraum, der immer entsteht, aber hier entsteht ein positiver Resonanzraum, in diesem positiven Resonanzraum gehen dann Menschen gerne rein. Und da lasse ich mich dann auch gerne führen. Mhm.
Freiwillig.
Und da darf die Führungskraft dann Fehler machen, weil sie Fehler macht, weil ich Fehler mache. Und das sind Führungskräfte, die wissen um ihre Stärken und Schwächen. Für die ist es auch völlig in Ordnung, dass ein Mitarbeiter Fehler macht und eine Mitarbeiterin. Völlig in Ordnung. Ja. Und dann, Mensch, wow, guck mal, haben wir beide nicht auf dem Schirm gehabt. Was müssen wir machen, damit es nicht wieder passiert? Weiter lernen und weiter. Ja. Da muss unbedingt viel passieren.
Also sagen, was man tut und tun, was man sagt. Das wäre gut, wenn das zusammengeht. Und uns interessiert jetzt aber auch nochmal, du hast es so halb schon angeteasert, woran du gerade arbeitest. Das nächste Buch ist also schon in Arbeit. Ist das so, 26 steht das schon, ist das schon fast vorbestellbar sozusagen?
Nein, es ist zu komplex, weil es mir einfach auch wichtig ist, diesen kompletten Schlag zu gehen und also nicht nur zu sagen, was ich beobachte, die Studien herbeizuziehen, die meine Beobachtungen dann belegen können, sondern es geht darum, dass ich bin ja im Kern nun mal Trainer. Ich muss ja auch ein Angebot machen. Was tue ich denn hinten raus konkret? Das heißt, was ist denn der Weg? Was kann ich denn machen? Auch ohne, dass ich mir jetzt den Illas leiste. Sondern die Reise soll ja erstmal bei einem selbst anfangen. Was kann ich dort tun? Und das ist eben nicht mit einem schnellen Kapitel und Storytelling-Elementen mal eben so erzählt. Hier habe ich schon den Anspruch, eben auch sehr genau zu arbeiten. Und ich werde mit dem Schreibprozess Ende 2026 fertig sein. Und wie der Verlag das dann schafft, aus dem fertigen Manuskript ein Buch zu machen, das liegt ja dann auch noch in Verlagshänden und nicht mehr in meinen. Also Geduld. Aber auf meinen Instagram-Account und LinkedIn-Account gibt's natürlich schon ganz, ganz viel Futter. Da ist eigentlich das Buch schon zur Hälfte drin, ja. Eben in kleinen Stories.
Ja, das verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Das lohnt sich wirklich, weil deine kleinen Clips auch wirklich sehr unterhaltsam sind. Und das, finde ich, macht auch den Unterschied aus. Ne? Du hast ja auch letztes Mal über Humor und über dein Comedy-Programm noch gesprochen. Wie sieht's damit eigentlich aus?
Habe ich sehr runtergefahren, weil dafür keine Zeit mehr ist, wegen der anderen Projekte. Also das ist meine Figur Hein Hansen. Den habe ich gerade letzte Woche noch gemacht. Und in drei Wochen, wenn ich aus Dubai zurück bin, mache ich ihn auch wieder. Jedoch, der wird gar nicht mehr vermarktet. Wenn jetzt noch ein Kunde kommt und bucht den, dann gehe ich nochmal gerne in die Verkleidung als Fischverkäufer Hein Hansen und mache da den Fischverkäufer und Motivationstrainer. Aber das ist eigentlich auch ein Sinnbild. In dem Hein Hansen Buch steht da was ganz Spannendes vorne in der Einleitung. Nämlich in meinem Vorwort als Michael Ehlers. Manchmal frage ich mich, wer ist eigentlich mehr Michael Ehlers, Hein Hansen oder Michael Ehlers? Und lustigerweise, das Buch ist ja schon 11, 12 Jahre alt, da steht's schon drin. Da steht wortwörtlich drin, manchmal habe ich das Gefühl, Hein ist viel mehr Michael als Michael. Und das ist die Wahrheit. Dieser flapsige, an der Küste groß gewordene, mit Werner Büchern lesend, Red Horrex Porsche Killer aus dem Werner Buch und dem Werner Film, wurde 100 Meter Luftlinie vor meinem Klassenzimmer gebaut. Die vier Horrex Einzylinder hintereinander, die gegen den Porsche angetreten sind. Und, weißt du, und mit dieser Gossensprache und so bin ich natürlich auch groß geworden. Und das macht keinen Sinn. Dann habe ich später gedacht, oh, ich muss jetzt ins Elitäre, weil ich
Hochdeutsch, auch, ja.
Und dann haben wir das Ganze antrainiert. Und heute merkst du, nee, nein, nein und nochmal nein. Ich möchte, dass die Leute hören, woher ich komme. Ich möchte, dass die Leute das Milieu direkt erkennen, aus dem ich komme. Und
die Story.
Wenn die dann zuschlagen Deine und Story. Sagen, ja, nee, das ist mir jetzt zu gering, ist das Problem nicht in mir. Wenn die meine Sprache stört, meine Gossensprache, dann liegt das Problem nicht in mir. Dann haben die damit ein Thema, dass die sich in eine andere Sphäre führen. Das sind genau die Leute, mit denen ich jetzt noch nicht arbeiten kann. Aber die dann clever aus dem Augenwinkel gucken und sagen, Moment, da passt was nicht. Der ist Hauptschüler, hat Gossensprache von der Küste und ist mehrfacher Bestsellerautor und Lehrbeauftragter oder Universität St. Gallen. Hä? So. Und damit spiele ich natürlich auch gerne.
Und das ist natürlich, ich mache das ja auch, ich habe ja diese Rap-Vergangenheit, Hip-Hop, dann in der Sparkasse gearbeitet. Das passt ja schon mal gar nicht. Aber da entsteht halt ein Interesse, ne? Genau an den Gegensätzen. Das ist doch das Schöne.
Und das macht ja das Leben aus, ja? Das ist es ja. Und wir, wenn wir selber zu schnell urteilen, weil uns gerade irgendetwas nicht passt oder stört, ich finde, das macht immer besonders Spaß, jetzt mal da hinzugucken. Und dann wird's ja oft auch lustig und vor allen Dingen schön, wenn ich mit dem richtigen Menschenbild rangehe. Hier schließt sich der Kreis, habe ich einen guten Umgang mit mir selbst und ein gutes Menschenbild von mir selbst, fällt's mir ja auch leicht, auf die Andersartigen zuzugehen. Mir fällt es inzwischen sogar leicht, auf Extremisten, Fundamentalisten und Ideologen zuzugehen. Also wenn die mir gegenüberstehen, den Ismus selbst, da kämpfe ich mit harten Bandagen, weil das ein gesellschaftssoziologisches Thema ist, das hart besprochen werden muss. Aber der Einzelne, der da drin ist, ich weiß ja warum. Ich weiß, was bei dem los ist. Und ich weiß es besser als er. Ich durfte es erforschen. So, und dann kann ich doch ein Herz für den entwickeln. Und jetzt übrigens aus dieser Einstellung heraus schaffe ich es auch, habe ich eine Geschichte. AfD-Leute kommen nicht auf meine Seminare. Dazu habe ich viel zu klare humanistischen Werten enorm verbundenen Artikel zugeschrieben. Die fühlen sich bei mir nicht wohl. Jetzt ist versehentlich mal einer gekommen in mein Seminar. Und zwar, der war schwer in der Midlife-Crisis, 20 Kilo abgenommen, Haare gefärbt, teure Lederjacke gekauft, neue Geliebte, also richtig klassische Midlife-Crisis, erfolgreicher Freiberufler. Und seine beiden Kinder waren bei mir und haben total begeistert erzählt. Und der sagte, boah, hier Mallorca-Rhetorik, das klingt doch gut, da gehe ich auch mal hin. Hat sich gleich am Begrüßungsabend komplett einen reingelöffelt, also richtig gesoffen. Und dann fing der an, da Parolen rauszuhauen, wo wir alle sagten, hä? Und er merkte dann auch schnell, hier findet er jetzt keinen Resonanzraum für seinen extremistischen Müll.
Ja.
Und dann habe ich auch einen flammenden Appell in das Seminar gepackt, der da eigentlich nicht reingehört, der war für ihn. Und ihm später ein Thema gegeben in seiner Abschlussrede. Das sind ja Quatschthemen. Die Leute sollen sich ja auf Rhetorik und authentische Wirkung konzentrieren und nicht auf das Thema konzentrieren. Deswegen kriegen sie Quatschthemen. Und sein Thema war, halte ich fest, ab sofort muss jeder Bundesbürger in Arbeit einen Flüchtling mit in den Jahresurlaub nehmen.
Wie hat er reagiert?
Und weil er den Resonanzraum kannte und wir eine gute Zeit haben und wir ihm sehr herzlich begegnet sind, auch klar Grenzen gesetzt haben, wenn er da seinen populistischen Müll abgeladen hat, der ist heute Bestsellerautor, Gerd Schöller. Unter Hochspannung heißt sein Spiegel-Bestseller. Gerade ein Top-Buch, wirklich, ein Solarunternehmer, Sozialdemokrat, der war im Raum, der hat den Mund nicht mehr zugekriegt. Das ist ein sehr extrovertierter Typ, aber der hat den Mund im Seminar nicht mehr zugekriegt, gesagt, was geht das? Da hat dieser AfDler einen flammenden Appell für den Humanismus gehalten und von Werten wie Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit gesprochen. So. Ich glaube auch, dass der nicht mehr AfD wählt.
Den Menschen hinter der Ideologie sehen. Weil wir sind natürlich immer schnell dabei, alle in Schubladen zu packen. Das machen wir auch schon sehr lange, sehr gerne. Und damit ist das Problem erstmal weggeschoben, gelöst ja sowieso nicht. Aber wenn wir uns die Mühe machen, aber dazu müssen wir uns erstmal die Mühe machen und uns selbst angucken. Michael, schön, dass du wieder da warst heute.
Lass mich nochmal, bevor du Schluss machst, ich muss noch einen anderen dran machen.
Na, hau mal
raus. Sonst ist ja die Gefahr drin, dass wir das selber jetzt auch machen und vor allem mit dieser Kategorisierung. Ja. Ein AfD-Wähler ist kein AfD-Wähler und ein linken Wähler ist kein linken Wähler. Die wählen eine extremistische Partei, deswegen sind sie noch lange keine Extremisten. Es ist der Anfang, einer zu werden, aber sie sind noch lange keine. Ja. Ich kenne ganz vernünftige Leute, die einfach nur aus diesem Schnauze-Voll-Prinzip in eine dieser extremistischen Seiten Städten rüberwandern. Und bei aller Liebe, da muss die Mitte wach werden. Die hat nämlich, Kommunikation ist ein Raum, der muss gefüllt werden. Für den habe ich Verantwortung. Bundeskanzler Merz, Sie haben Verantwortung. Und diese Verantwortung ist nicht delegierbar. Und es ist die verdammte Aufgabe von denen, Politik so gut zu verkaufen und so gut zu machen, dass die da draußen keine Chance haben. Das passiert gerade nicht. Und deswegen sind die Leute sauer. Und wirklich, menschlich ist das total in Ordnung. Es ist, ich finde es persönlich jetzt schlimm, aber das ist meine persönliche Meinung. Die kann jedem völlig egal sein. Menschlich verstehe ich jeden, wie er da seine Entscheidung trifft.
Ja.
Das macht's noch mal gerader, finde ich, um zu sagen, ja, was du sagst, ist richtig. Der Mensch ist das, was zählt. Und der hat eine Menge Päckchen mit sich zu tragen, von Geburt an.
Das stimmt.
Da lohnt es sich, mit Achtsamkeit und Verständnis ihm gegenüberzutreten.
Ich freue mich schon auf dein neues Buch, auch wenn wir noch ein bisschen warten müssen. Und ich freue mich auch, wenn du mal wiederkommst. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, bleib gesund, guten Flug. Es geht ja jetzt wieder los und du hast mit Sicherheit extrem viel auch vor und wir werden dir folgen. Alles in den Shownotes, Leute. Folgt ihm auf Insta, LinkedIn, YouTube, wenn es nicht schon tut. Da gibt's viel zu entdecken.
Vielen Dank, Gabriel. Gabriel, vielen Dank für die tolle Moderation, den vielen Raum, den du deinen Gästen gibst. Ich glaube, wahrscheinlich 80% Redezeit gehabt. Und für den tollen Podcast, der sich toll entwickelt hat.
Ich danke dir.
Tolle Gäste, die da kommen. Ich bin total begeistert und bin sehr geehrt, dass ich dein Gast sein durfte. Dankeschön.
Ich danke dir. Das lebt von euch. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.